und Schwestern im Herrn, wenn Jesus Christus, die leibhaftige Offenbarung Gottes des Vaters in dieser Welt ist, dann ist sein Herz, das uns heute durch die Kirche in ganz besonderer Weise vor Augen geführt wird, das Herz Gottes überhaupt, das uns da ansichtig wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet das Herz? Für die Medizin ist das Herz sozusagen die Pumpe, die den Kreislauf in Gang hält bei einem Menschen. Und solange dieses Herz funktioniert und eben schlägt, solange sagt man, lebt dieser Mensch. Wenn dieses Herz dann nicht mehr schlägt, dann ist der Mensch tot. Wir müssen das noch einmal anders sehen, nämlich vom Geistlichen her. Dann müssen wir sagen, ja, das Herz ist nicht nur das Lebensprinzip, das physische Lebensprinzip eines Menschen, sondern das Herz ist der Sitz der personalen Liebe. Das heißt, in dem Herzen einer Person ist noch einmal, dass die ganze Gesinnung eines Menschen konzentriert. Das ist noch einmal das ganze Wesen eines Menschen oder wie bei Gott überhaupt einer Person oder dieses einen göttlichen Wesens in drei Personen, das uns in dem Herzen Jesu ansichtig wird. Konzentriert. Und das Wesen Gottes ist die Liebe. So wie uns das Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Von daher merken wir schon und spüren es, da wird uns heute etwas ganz höchst spezifisch Göttliches vor Augen gestellt durch die Kirche in diesem Heiligsten Herzen Jesu. Und die Liebe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie ist ja vor allen Dingen auch einmal ein Motiv. Das heißt, ein Beweggrund, ein Motor, der diese Person, sei es nun eine menschliche, sei es eine göttliche Person, zum Handeln motiviert und antreibt und dazu auch bewegt. Das göttliche Herz, die göttliche Liebe bewegt Gott zunächst einmal überhaupt dazu, dass er nicht für sich sein will, in seine Seligkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit selbst genießen will und sich autistisch sozusagen in sich einschließt und sagt, ich genüge mir doch selbst, was will ich denn noch mehr? Nein, diese Liebe treibt ihn, den Menschen zu erschaffen und um des Menschen willen überhaupt die ganze Schöpfung, dass es überhaupt gibt, was es gibt, außer ihm Gott selbst. Verdanken wir überhaupt nur diesem Schöpfer, in seiner Liebe zu uns Menschen. Jeder einzelne Mensch ist vom ersten bis zum allerletzten Menschen nichts anderes als zuerst einmal eine Idee des lieben Gottes selbst. Das ist eigentlich schon gewaltig, wenn man sich das einmal bewusst macht. Ich verdanke mich eigentlich dem lieben Gott selbst und nicht eigentlich zunächst meinen Eltern. Selbst wenn die Eltern ein Kind zeugen, empfangen und es geboren wird, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Zeugungsakt sind immer drei Personen involviert. Neben Papa und Mama, Vater und Mutter, der liebe Gott selbst. Inwiefern das? Ganz einfach deswegen, weil ja Menschen nur das Vergängliche, das Natürliche überhaupt zeugen und empfangen können. Die Menschen können nur auf der natürlichen, auf der biologischen Ebene überhaupt tätig und wirksam sein. Aber der Mensch ist mehr als nur Biologie. Alles andere würde dem biblischen Menschenbild diametral widersprechen. Der Mensch ist Person. Er hat eine unsterbliche Seele. Er hat sozusagen schon etwas, was ihm nur Gott vermitteln kann. Ja, er ist, wie die Heilige Schrift schon gleich im ersten Kapitel sagt, geschaffen nicht nur von Gott, so wie man halt wie ein Töpfer irgendwie einen Gegenstand formt und nachher erhärtet im Ofen, sondern er ist geschaffen als Abbild Gottes, ihm ähnlich. Gott bezieht den Menschen sofort auf sich selbst. Ausdruck seiner Liebe, allein von seiner Liebe motiviert. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann bestellt der liebe Gott Hirten, Leute, die sich eben dazu bereit finden sollen und den Auftrag Gottes erfüllen sollen, nach dem Sündenfall diese Menschen wieder dem lieben Gott zuzuführen. Das ist das Amt der Propheten gewesen im Alten Bund. Das ist das Amt der Könige Israels gewesen im Alten Bund. Sie haben alle total versagt. Statt das Volk Gott zuzuführen, haben sie es dem Götzendienst zugeführt. Das heißt, weg von Gott, aber nicht hin zu ihm. Das Gegenteil ist geschehen. Und das ist der Hintergrund zunächst einmal von dieser Lesung aus dem Buch Ezechiel heute, wo Gott sagt, ich hab's jetzt satt, sage ich mal ganz flapsig, ich werde mich jetzt selbst um meine Schafe kümmern und ich werde die Schwachen, werde ich verarzten, die werde ich verheilen und sie werde ich stark machen und die Kranken werde ich gesund machen und die Starken, die werde ich stark erhalten und nicht mich an diesen Schafen auch noch selbst bedienen, wie es die Hirten, also die falschen Propheten und auch die Könige Israels getan haben, dass sie sich eben, dass sie ihr Amt korrumpiert haben, ihr geistliches Amt und auf Kosten der Schafe gelebt haben. Also auf Kosten derer, die sie hätten führen müssen, zu Gott hinführen müssen, die sie hätten leiten müssen, die sie hätten auch geistlich füttern müssen. Das aber verweigert haben, stattdessen sich gesonnt haben in ihrer exponierten sozialen Stellung und sich bedient haben. Das ist eine Form von klassischer Korruption. Und Gott sagt, ich werde mich selbst um diese Schafe annehmen. Und das tut er dann in dem guten Hirten. Der lebt nicht von den Schafen, sondern er lebt für die Schafe und lässt diese Schafe auf eigene Kosten leben. So sehr, dass sie nicht irgendwie dahin vegetieren und es ihnen in dieser Welt gut geht, sondern dass sie das Leben in Fülle haben, dass sie das ewige Leben haben, dass sie an dem göttlichen Leben teilnehmen können. Und dafür gibt sich dieser Hirte hin. Er lebt nicht von den Schafen, er schlachtet sie nicht, sondern damit diese leben können, lässt er sich selbst am Kreuz in seiner Passion schlachten. Unser Paschalamm, das ist am Kreuz geschlachtet worden. Für uns. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird im Tode am dem Herrn die Seite, sein Herz aufgestoßen. Jetzt ist sein Herz nicht mehr nur Ort seiner Motivation, seiner Liebe, sondern er nährt sie mit dem, was jetzt aus diesem Herzen herauskommt. So wie es uns bei Johannes im 19. Kapitel seines Evangeliums überliefert ist, dass ein Soldat seine Lanze öffnete und sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Was bedeuten Blut und Wasser in diesem Zusammenhang? Es ist die jeweilige Materie der beiden hochzeitlichen Sakramente. Das Wasser für das Sakrament der Taufe, das Blut der Eucharistie. Und das konstituiert jetzt die Kirche. Die Kirche als eine geistliche Größe, die Kirche bestehend aus ihren Gliedern, die aber geistliche sind, nämlich Getaufte sind, die Anteil haben an der göttlichen Natur durch die Taufe, die Tempel des Heiligen Geistes sind, die Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja ungeheuerlich. Die Wahrheit und Wirklichkeit eines Christen, schon allein aufgrund des Taufes, der Taufe wiederhergestellt, nun nicht mehr nur als Abbild Gottes, sondern umgestaltet nach dem Bild des Sohnes. Wobei dieses Bild des Sohnes eben dieser, wie die Theologie sagt, dieser Charakter indelebilis ist dieser unzerstörbare und unverlierbare Merkmal, das uns eingeprägt worden ist. Wir sind sozusagen gebrandmarkt mit dem Abbild des Herrn aufgrund der Taufe. In dem Zusammenhang auch einmal zu dem ganzen Gender-Wahnsinn, der da heute so modern ist und wohl auch schon in der Kirche schon faule, üble, vergiftete Früchte trägt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum spricht denn Paulus alle Christen, auch die Frauen, als Söhne an? Und warum meint man heute, man muss das also umfunktionieren in die Brüder und Schwestern, wenn Paulus also immer von Brüdern redet? Weil er im Hinterkopf hat nicht die Biologie, sondern weil er diese Prägung hat im Hintergrund, nach der jeder Getaufte geprägt ist, nach dem Bild des Sohnes. Wir haben alle in der Taufe die Sohnschaft zum Vater erlangt. Sind alle Söhne im Verhältnis zum Vater und wir sind alle Bräute im Verhältnis zum Sohn, zum Bräutigam, als Glieder der Kirche. Und das hat nichts mit Gender und irgendwelchen Verrücktheiten zu tun, sondern das hat alles zu tun mit dieser Idee Gottes, die sich aus nichts anderem speist als dieser unbegreiflich göttlichen Liebe aus diesem Herzen, das uns heute so vor Augen gestellt wird. Jeder von uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der die Sakramente der Taufe und der Eucharistie empfangen hat, ist eine geistliche Frucht direkt aus seinem Herzen. aus dem Wasser und Blut hervorgegangen sind. Hier geht es nicht um sentimentale Bildchen oder sentimentale Sprüche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sentimentalitäten haben im Christentum, also ich drücke mich mal sehr vorsichtig und liebevoll aus, mit dem Kern des Christentums nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wenn ich das jetzt nicht so ganz in Bausch und Bogen da verwerfe, dann deswegen, weil die Gefühlsebene natürlich auch zum Menschen hinzugehört und deswegen nicht einfach als ein Nichts abqualifiziert werden kann. Nur wenn ich da so massiv gegen die Sentimentalitäten angehe, liebe Brüder und Schwestern, dann eben deswegen, weil da nicht selten, gerade auch was die Marienverehrung betrifft, alles in den Sentimentalitäten nachher stecken bleibt. Das kann niemals sein. Dann entleeren wir, entkernen wir im Grunde genommen die heilsgeschichtliche Bedeutung des Herrn und auch und seines Herzens und auch der Mutter Gottes, wenn ich einmal dieses Beispiel der Mutter Gottes jetzt da ergänzend noch hinzugefügt habe. Wir sind alle als Christen Früchte seines heiligsten Herzens, das heißt seiner Liebe. Wir sind die geronnene Liebe des göttlichen Herzens. Boah. Das stellt natürlich einen hohen Anspruch auch an uns. Da kann ich nicht sagen, schön, na gut, ja. Ja, Gott ist die Liebe und Gott ist barmherzig und hopsasa, tralala und alles, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Auch das gehört zu dieser Oberflächlichkeit, zu dieser Flapsigkeit, die ja auch in der katholischen Kirche so weit schrecklich weit verbreitet ist. Geht nicht, geht nicht. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie haben Ihr Herz einer anderen Person geschenkt, Sie als Frau, einem Mann, als Mann, einer Frau. Und die Reaktion auf Ihre große Liebe, und dem Heiland passiert das ja dauernd, wäre, schön, ja, nehme ich mal zur Kenntnis, ja. Unmöglich, ne? Unmöglich. Wie kann ich denn eine solche Intensität von Liebe so einfach so trocken informativ zur Kenntnis nehmen? Das ist doch zutiefst verletzend. Mit Recht. Dem heiligsten Herzen Jesu passiert das dauernd. Insbesondere bei denen, die immer mit der Liebe Gottes und mit der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes dann herum phrasieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn es die Leute denn schon so ernst meinen würde, dann wäre die Kirche heute Abend voll wie Wasserstaut. Da muss ich doch dann schließlich auch beweisen, dieser Ernst, Gott ist die Liebe und Gott liebt dich und alles. Ja, natürlich tut er das. Aber das nutzt mich zunächst einmal noch gar nichts, dass Gott mich liebt. Wenn ich nicht auch selbst mich in eine Verfassung bringe und in eine Empfangsposition für diese Liebe bringe. Der Herr, auferstandene Herr, sagt in der Offenbarung des Johannes, ich stehe vor der Tür, klopfe an, wohl dem, der mir die Tür aufmacht, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten. Mir kommt da immer so das Bild, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, noch aus meiner Kindheit, da ist mir das aufgefallen, da musste ich mal zum Arzt gehen und da saß ich dann 2 oder 3 Stunden in dem Wartezimmer und das Wartezimmer war vom Arztzimmer eben durch eine Tür getrennt, aber auf der Seite des Wartezimmers war so ein runder, fester, festgeschraubter Knopf. Den hätte man höchstens mit dem Schlüssel hätte man da aufmachen können. Nur innen gab es eine Klinke. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auf der Seite, wo der festgestellte Knopf im Wartezimmer ist, er. Wir sind sozusagen auf der Seite, wo in diesem Bild gesprochen, Beispiel gesprochen, der Arzt war. Der hat dann auf die, oder seine Sekretärin, auf die Klinke gedrückt und hat dann gesagt, der Nächste bitte. Das heißt, wer im Wartezimmer steht, kann nicht aufmachen, sondern ist darauf angewiesen, dass ihm geöffnet wird. Aber wenn ihm nicht geöffnet wird, dann kann er auch nicht schenken, was er so gerne verschenken möchte. Im Grunde genommen sind die Zusammenhänge schrecklich einfach. Da brauchen Sie keinen hohen IQ für, so unmittelbar einsichtig sind die. Aber die Leute sind mal so pauschal und en gros gesprochen, leider ganz oberflächlich. Und der Herr steht da. Und seine Reichtümer, die hat er wie Ladenhüter. Kaum jemand will sie noch. Schauen Sie einmal im Evangelium, wie intensiv jeder Einzelne im Blick des guten Hirten ist. 99 hat er, er stellt fest, er fehlt ein Hundertstes. Wo ist das? Er lässt alle 99, geht dem Hundertsten nach, das eine. Und wenn er es gefunden hat, großes Fest. Was bedeutet diesem guten Hirten, diesem lieben Gott, dieser wesenhaften Liebe, jedes, absolut jedes einzelne menschliche Leben? Man kann sich das auch einmal vor dem Hintergrund der Massenabtreibung und diesem Holocaust einmal vorstellen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Jedes Menschenleben, das abgetrieben wird, ist dem Heiland 100.000-mal wert wie die ganze Welt. Und er wird darauf zu sprechen kommen. Das ist eine todernste Geschichte. Und da gibt es nichts, hier klein zu reden und Gott ist schon die Liebe und so weiter, macht nichts. Nein, nein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so nicht. Wie nahe ist Gott in seiner Liebe? Gott ist nicht da oben und wir hier unten, sitzt da oben in seinem Ohrensessel, raucht seine Pfeife mit seinem weißen Bart. Ich darf das mal so ein bisschen karikieren, wie man es ja manchmal auch karikiert sehen kann. Und denkt, lass er da ohne Wursteln, sollen sehen, wie sie einig werden. Nein. Er ist ganz präsent. Das ist seine Liebe. Und wie präsent ist er da? In der heiligen Eucharistie. Die eucharistischen Wunder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die wissenschaftlich untersucht worden sind, wir geben ja wahnsinnig viel auf wissenschaftliche Untersuchungen, haben festgestellt von Leuten, die gar nicht wussten, dass es sich um Eucharistie handelt, dass es sich um einen Herzmuskel handelt, histologisch. Sogar mehr noch, der lebt. Und er lebt über die ganze Zeit hin. Das ist ungeheuerlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir bekommen an der Kommunionbank kein Stückchen Brot, sondern den lebendigen Herrn im Zustand seines für uns aus Liebe geopfert Seins. Verschütternd ist das. Das ist der gute Hirte. An diesem guten Hirten hat jeder Priester Anteil. Er muss Maß nehmen an diesem guten Hirten und dieser Liebe. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das heißt, er muss die Herde wirklich füttern mit der Wahrheit seines Wortes. Ganz wichtig. Nicht schöne Schmus machen, kein Honig auf den Mund schmieren, sondern knallhart die Wahrheit sagen. Und er muss den Wölfen, insbesondere denen im Schafspelz, das sind die, die aus den eigenen Reihen kommen, nicht draußen aus der Welt, sondern aus den eigenen Reihen, die muss er mit seinem Stock, jetzt rede ich im Psalm 23, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht, muss er sie abwehren und zurückschlagen. Das ist ein Akt der Liebe, der Nächstenliebe, ein Akt des Schützens seiner Schafe, damit die nicht in den Irrtum geraten und verderben, in die Hölle kommen. Und dein Stock und der Stab, das ist der Stab, an dem man Halt findet. Und wenn es noch so turbulent zugeht, Sie merken, dass es geht um eine wunderschöne Wahrheit, die uns dargestellt wird in wunderschönen Bildern heute in der Liturgie. Die Kirche ist in wahnsinnigen Turbulenzen heute, wie wir wissen, die katholische Kirche. Sie hat, wie es scheint, weitgehend die Orientierung verloren und es wäre wichtig, dass diese höllischen Mächte, um die geht es ja, das sind nicht Lächerlichkeiten, das sind keine Märchengestalten, liebe Brüder und Schwestern, ich meine, der Teufel und die Dämonen, sondern das sind die schlimmsten wirksamen Unheilsmächte, die es überhaupt gibt. Und die sind leider sehr wirksam in der Kirche, auch ermächtigt eben durch die Sünde der Glieder der Kirche. Deswegen ist es so wichtig, auch die Kirche der Mutter Gottes, ihrem unbefleckten Herzen. Ich weiß jetzt schon auf morgen hin, weil dieser Tag leider untergeht und der Gedenktag des unbefleckten Herzens. Sie ist wirklich die Bastion. Und was ihr geweiht ist, wenn man sich freiwillig unter ihren Schutzmantel stellt, dann ist man auch gesichert. Eine Kirche, die meint, sie könnte die Mutter Gottes entbehren und der Weihe an ihr unbeflecktes Herz, die pokert eben nicht nur hoch, sondern die braucht sich nicht zu wundern, wenn sie dann auch in diese Zustände gerät, in denen sie sich schon so lange befindet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie wissen, ich habe es Ihnen gesagt, auch jetzt wieder vor wenigen Wochen bei der Weihe unserer Gemeinden an das unbefleckte Herz, ich habe als Ihr Hirte nicht die Macht, Sie davor zu schützen. Da sind die übernatürlichen, die höllischen Mächte immer stärker als ich. Aber was ich kann und was ich tun muss, nämlich Ihnen die Wahrheit zu verkünden, damit Sie sich daran orientieren können, so Sie das wollen. Ihre Freiheit bleibt unbenommen dabei. Und Sie, auch soweit Sie das nur wollen, in aller Freiheit, unter den Schutzmantel dieses unbefleckten Herzens zu bergen. Denn das ist eine Bastion, die dann auch der Teufel nicht mehr überwinden und aufbrechen und zerstören kann. Die Mutter Gottes ist die einzige Größe, an der der Teufel und die dämonischen Mächte ihren Meister gefunden haben. Mutter Gottes auch nicht einfach nur sentimental, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es gäbe keine Kirche ohne die Mutter Gottes und es gibt keinen Frieden in der Kirche und keinen besseren Schutz für die Kirche als eben diese Mutter Gottes. Amen.